Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Über Patricia Schlesinger, Ex-Vorsitzende der ARD und Ex-Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, wird derzeit viel gesprochen. Ein Aufstieg in der Hierarchie, meint die Publizistin Caroline Fetscher, formt oder verformt.
Es gibt welche, die haben dann plötzlich mehr Ernsthaftigkeit, mehr Verantwortungsgefühl, Umsicht, auch mehr Mut, Courage. Und andere, die haben plötzlich mehr Grandiosität. Die Psychologie nennt das ja so ein übersteigertes Selbstgefühl. Und mit dieser Grandiosität, damit ist vorsichtig umzugehen.
Der Absturz von Patricia Schlesinger wirft Fragen zur strukturellen Neuausrichtung des Senders auf. Darüber sprechen wir mit Andres Feil aus dem Rundfunkrat des RBB. Weitere Themen sind heute der Antisemitismus der radikalen Linken in Frankreich und ein partizipatives Projekt, das das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven gestartet hat. Vergangenen Donnerstag ist Patricia Schlesinger als Vorsitzende der ARD zurückgetreten. Gestern Abend gab sie wegen weiterer Vorwürfe, die die Verschwendung von Gebührengeldern und Extrazahlungen betreffen, auch ihren Posten als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg auf. Der Medienjournalist Steffen Grimberg hat den Absturz einer Hoffnungsträgerin, so nannte er es, in Fazit kommentiert. Heute Nachmittag ist nun der Rundfunkrat des RBB zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Der Filmregisseur Andres Feil nimmt daran teil, als Entsandter der Akademie der Künste, die im Rundfunkrat vertreten ist. Guten Abend, Herr Feil.
Guten Abend.
Schon jetzt ist ja klar, dass die noch genau zu prüfenden Vorwürfe und die Rechnungshöfe wie auch der Landtagsausschuss in Potsdam sind dabei, dies zu tun, dass dies dem Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geschadet hat. Die nunmehr Ex-Intendantin wird sich einer Anhörung stellen müssen, aber auch Mitglieder des Verwaltungsrates. Und in einer solchen Krise möchte man auch wissen, wie viel Kenntnis ein Rundfunkrat von den Vorgängen hatte oder haben konnte. Sie, Herr Feil, haben darin für 4 Jahre einen Sitz. Wozu ist der Rundfunkrat da?
Also er ist ein Kontrollgremium und hat auch Macht, nämlich Macht unter anderem eine Intendantin, einen Intendanten zu wählen und auch wieder abzuberufen und das Gleiche auch für den Verwaltungsrat. Also insofern ist es eine Kontrollinstanz, aber man muss dazu sagen, es sind Berufene von Organisationen und Parteien, berufene ehrenamtliche Mitglieder. Und was uns natürlich fehlt, das muss man auch ganz klar einräumen, ist juristische Kenntnis oftmals. Also wir argumentieren sozusagen aus dem gesunden Menschenverstand, probieren dann bestimmte Dinge genau zu beleuchten. Aber ich denke, wenn ich schon mal vorweg sagen kann, dann ist meine Bilanz ganz klar die, dieses Gremium muss stärker unterstützt werden, Unterstützung bekommen durch juristischen Sachverstand, aber auch durch eine Spezialisierung. Das heißt, wir treffen uns da alle 6 bis 8 Wochen, kommen zusammen und dann werden in der Regel die Erfolge erstmal dargestellt. Und dann gibt es vielleicht hier und da auch von meiner Seite durchaus genaue und kritische Nachfragen. Aber um sich in die Materie einzuarbeiten, brauchen wir mehr Zeit, Spezialisierung. Das heißt Gruppen, die sich ganz speziell mit einem Komplex beschäftigen. Und ich glaube, das wird die Zukunft zeigen. Wenn der Rundfunk überleben will, dann braucht er in dieser Form, der öffentlich-rechtliche, braucht er auch funktionsfähige Kontrollgremien. Und daran werden wir arbeiten.
Die Sitzung heute ist eine nicht öffentliche, weil es um eine Personalie geht. In der Abendschau des RBB schloss der Programmdirektor nicht aus, dass weitere Posten geräumt werden müssen. Fänden Sie das richtig? Halten Sie es für möglich auch?
Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir das Wort Transparenz, was ja so oft in den Mund genommen wurde und nicht bislang wirklich bis zur letzten Konsequenz umgesetzt wurde, dass wir sehr genau hinschauen erstmal. Und zwar, bevor jetzt Köpfe rollen, nochmal in unseren Gremien selbst. Was wusste der Verwaltungsrat, der ja unmittelbar die Aufgabe hat, die Intendanz zu beaufsichtigen bei allen finanziellen Entscheidungen ab 200.000 Euro, muss der Verwaltungsrat befragt werden. Das heißt, auch von unserer Seite, vom Rundfunkrat, werden wir ganz genau einfordern, wann sind welche dieser jetzt sehr umstrittenen Entscheidungen vorgelegt worden, Wusste der Verwaltungsrat, um welche Summen es sich handelt? Ist das einfach durchgewunken worden oder haben die Informationen gefehlt? Das heißt, daraus können wir dann die Defizite ableiten. Ich glaube, wir müssen eben nicht nur aufklären, um diesem Wust von Vorwürfen, die ja durchaus berechtigt sein können, da Einhalt zu gebieten durch Transparenz, sondern vor allem dann daraus abzuleiten, was können wir für die Zukunft besser machen? Und ich glaube, es geht um verlorenes Vertrauen und das ist existenziell. Also ich bin persönlich, das merken Sie ja sehr, durch diese Sitzung heute auch nochmal mehr, sehr besorgt, dass der Image-Schaden so groß ist, dass er zu Recht dann auch instrumentalisiert wird zu einem Generalvorwurf gegen das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem. Und es ist für mich einmalig. Es gehört verbessert, aber es gehört auch geschützt. Und es darf nicht sein, dass wir jetzt hiermit zu viel riskieren.
Medien, Journalisten und Politiker äußern sich zur Affäre im RBB, so auch Jan Rettmann, Fraktionsvorsitzender der CDU im Brandenburger Landtag.
Der RBB ist ja ein sehr großer Laden mit sehr vielen Beschäftigten, mit einem großen Budget, mit viel Verantwortung. Und dagegen haben wir eine Aufsicht, die mehr oder weniger ehrenamtlich funktioniert. Die Rundfunkratsvorsitzende Frau von Kirchbach hat darauf hingewiesen, dass deren Kapazitäten auch begrenzt sind. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir diese Aufsichtsgremien so stärken können, dass sie künftig auch tatsächlich eine kritische Aufsicht über den Sender führen können.
Das, was wir eben gehört haben, deckt sich, Herr Feil, ja in Teilen mit dem, was Sie auch schon formuliert haben. Also die Stärkung der Aufsichtsgremien, die wichtig ist, Transparenz. Sollte der Verwaltungsrat aber nicht vielleicht zurücktreten und neu bestimmt werden?
Ich glaube, dass diese Frage sich auf jeden Fall stellt, je tiefer wir jetzt genau in diese Analysen eintreten, wo sind wann welche Fehler begangen worden. Und ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass hier ein Verwaltungsrat ausgetauscht wird möglicherweise, sondern dass wir nochmal schauen, wo sind eigentlich die Grauzonen? Also ist es nicht wichtig, dass wir über den Verwaltungsrat hinaus, das ist so eine meiner Vorschläge, eigentlich einen Compliance-Rat brauchen? Das heißt, es gibt nicht nur eine Beauftragte, die guckt, inwieweit eine Entscheidung den Regelwerken entspricht, sondern wir haben ja jetzt gerade das große Problem immer wieder bei all diesen Vorwürfen, es sind Grauzonen. Und was ist die Verhältnismäßigkeit? Dann wird erstmal gesagt, ja, andere Intendanten bekommen doch auch und warum dann ich nicht? Aber ist es trotz alledem eben insgesamt unverhältnismäßig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn eben Spitzenpersonal so hoch bezahlt wird, weit mehr als tariflich üblich, wenn dazu noch Sonderausstattungen genehmigt werden, die weit über dem üblichen Maß hinaus liegen? All diese Fragen gehören, glaube ich, transparent und öffentlich behandelt. Und ich wäre sofort für einen Compliance-Rat, der genau diese Verhältnismäßigkeit überprüft, lange bevor es justiziabel wird. Weil das ist das Entscheidende. Es geht um einen Ruf, den wir verlieren. Ich sage ganz bewusst wir. In einem öffentlichen rechtlichen System, was dringend reformiert werden muss, aber auch dringend erhalten werden muss. Wir wollen keinen Urbanismus, also kein Rundfunksystem, wie es Ungarn vormacht, wie es Frankreich jetzt vormacht durch die Abschaffung der Gebühren oder die BBC, die ja auch mehr oder weniger, ja, also kahlgeschoren, reduziert wird. Damit wird Qualitätsjournalismus unmöglich gemacht.
Die freien Mitarbeiter, die der RBB dringend braucht, haben jahrelang Honorarkürzungen hingenommen. Heute ist die Belegschaft versammelt worden. Viele wollen eine grundlegende Neuorganisation des Senders. Es wäre doch auch ein guter Zeitpunkt, vielleicht Vertreter der freien Mitarbeiter und des Publikums auch in den Verwaltungsrat aufzunehmen. Wird über so etwas nachgedacht? Beziehungsweise also, was halten Sie davon?
Ich glaube nicht in den Verwaltungsrat, aber in den Rundfunkrat. Ja, also dass wir das auf jeden Fall nochmal öffnen und vielleicht auch andere Vertreter, jetzt nicht nur der Parteien und der Organisationen. Also der Verwaltungsrat muss von Menschen besetzt werden, die unmittelbaren Sachverstand haben in ökonomischen Fragen. Aber der Rundfunkrat, da wäre ich absolut offen, dass da auch ganz andere Strömungen berücksichtigt werden und dass wir eine lebendige Debatte bekommen, was dieser öffentliche Rundfunk leisten kann, leisten soll. Im Sinne von Qualität, im Sinne auch einer Kultur, die dringend ja noch gestärkt werden soll und muss. Auch das sieht der neue Medienstaatsvertrag vor, dass möglicherweise Mittel auch umgeschichtet werden in die Information, in die Kultur, von der Unterhaltung, vom Sport. Also da sind ja ganz große Chancen. Und ich glaube, Krise und Kairos, das sind ja siamesische Zwillinge. Also Krise heißt immer, dass es auch den Moment des günstigen Augenblicks, also Kairos, gibt, ganz grundlegend Dinge zu verändern. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist seit Jahren, ich möchte fast sagen, seit ich anfange, Filme zu machen, schon in einer Identitätskrise mit dem Aufkommen der privaten Anfang der 90er Jahre und ist jetzt in einer so großen Krisensituation, dass wir ganz grundlegend neu denken können. Und das ist Kairos, das wäre die Chance. Und ich finde, wir können sie nicht nur nützen, wir müssen sie jetzt nützen. Wann, wenn nicht jetzt?
Wie es nach dem Rücktritt der Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg im Sender weitergehen soll, darüber hat heute der Rundfunkrat des RBB beraten. Es wird weitere Sitzungen geben. Der Filmemacher Andreas Feil hat daran teilgenommen. Herr Feil, ich danke Ihnen für Ihre Auskünfte und das Vermitteln Ihrer Haltung.
Sehr gerne.
Seit Beginn der laufenden Documenta wird über offene und versteckte Ressentiments gegenüber Juden diskutiert, wie auch über die Legitimität der Kampagne BDS. Sie will den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren. Sie stigmatisiert israelische Bürger. Die Kampagne ist eine transnationale und hat auch Sympathisanten, die in Parlamenten sitzen. Das hat sich kürzlich in Frankreich gezeigt, in den Reaktionen auf einen Tweet von Mathilde Panot, der Sprecherin von La France Insoumise, in der Nationalversammlung. Noch aktueller ist ein Vorschlag der linken Fraktion im französischen Parlament. Sie verlangen die Ächtung der israelischen Apartheidspolitik. Jürgen Ritte lebt und arbeitet seit Jahrzehnten als Übersetzer und Professor für deutsche Literatur an der Sorbonne in Paris. Guten Abend, Herr Ritte.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Als antisemitisch sieht sich die französische Linke bestimmt nicht, aber was spricht aus Ihrer Sicht dafür?
Als antisemitisch sieht sie sich nicht und sie weicht diesen Vorwurf natürlich weit zurück. Antisemitismus ist natürlich auch juristisch belangbar, aber sie verhält sich so unter dem Deckmantel einer Israel-Kritik oder des Antizionismus. Und das letzte Ereignis, auf Sie das gerade angespielt haben, also die Ächtung einer israelischen Apartheidspolitik, der Begriff ist ja nun belegt und vor allen Dingen belastet durch die südafrikanische Apartheidspolitik. Und noch schlimmer ist, wenn man sich den Text genauer durchliest, da ist dann die Rede von einer Rassenpolitik, dass dort also der Staat Israel einer Rasse gegenüber einer anderen Rasse, das wären dann die Palästinenser, den Vorzug gibt. Und man ist doch wirklich sprachlos über die Leichtfertigkeit, mit der diese Leute, ja nicht nur in Frankreich, sondern auch anderswo, den Begriff der Rasse wieder eingeführt haben. Und mir fällt es auch sehr schwer, hinter einem solchen Vokabular nicht doch einen wirklich antisemitischen Reflex zu sehen, der viele Gründe hat bei der extremen Linken. Wir müssen das ein klein wenig wohl differenzieren. NUPES, das ist ja ein Verbund von vielen Linksparteien, also der France Insoumise, der Sozialisten, der Kommunisten, der Grünen. Und da gibt es verschiedene Stimmungen und verschiedene Tendenzen. Aber die extreme Linke hat in der Tat doch ein Problem mit dem Antisemitismus, der sich natürlich nicht als solcher klassischer Antisemitismus geriert, sondern als Antizionismus zeigt und eindeutig beeinflusst ist von islamistischen Kreisen.
Stellt die radikale Linke sich dann offen an die Seite der Muslime in Frankreich?
Das tut sie. Das sind für sie die Lieblingsunterdrückten. Und sie hat, glaube ich, auch nicht immer die muslimische Gemeinde Frankreichs gefragt, ob die das wollen. Es ist eben eine absichtliche Nichtunterscheidung bei den Linken festzustellen zwischen Islamisten und Muslimen. Muslime haben in Frankreich die meisten nichts mit den Islamisten zu tun. Das sind brave Bürger, die ihre Läden haben und ihre Geschäfte treiben und Angestellte sind und so weiter. Aber das wird ausgeweitet von der französischen Gesellschaft auf die ganze Welt. Und da gibt es in der Tat ein größeres Problem. Die Muslime sind die Unterdrückten der Israelis, was Palästinenser angeht, und sie sind die Unterdrückten des weißen Mannes in Frankreich. Man hört selten von diesen Leuten, wer die meisten Muslime in der Welt tötet. Das sind meistens andere, Taliban, Daesh oder Al-Qaida, also Islamisten, radikale Verbrecherorganisationen.
Ist denn der Antisemitismus für die Linke in Frankreich überhaupt ein relevantes Problem oder wird er dem Problem mit dem Rassismus im Allgemeinen untergeordnet.
Er wird dem untergeordnet. Auffällig ist auch, dass es selten in Frankreich Manifestationen gegeben hat der Solidarität mit Opfern von antisemitischen Attentaten. Und die haben sich in Frankreich gewaltig gehäuft. Und jedes Mal, wenn es dann den Aufruf gab, eine gemeinsame Veranstaltung zu machen gegen Antisemitismus, ist es der extremen Linken von Jean-Luc Mélenchon sehr schwer gefallen, sich dahinter zu stellen, ohne gleich zu sagen, ja und gegen Rassismus überhaupt. Und das ist eine ganz gefährliche Tendenz, die inzwischen auch den Rest der sozialistischen Partei erreicht hat. Olivier Faure, der Parteivorsitzende, hat aus Anlass des Gedenkens an die Razzia des Vélodrome d'Hiver, das ist eine der schlimmsten antisemitischen Wellen gewesen 1942, die französische Polizei gegen die jüdische Bevölkerung verübt hat. Sie hat sie kaserniert, 12.000 Menschen, die dann in die Konzentrationslager abtransportiert worden sind. Und Olivier Faure hat in einem Tweet gesprochen von Personen, die man gequält habe und dass ein Horror sei. Er hat nicht gesagt, dass es Juden war, die man gequält hat und aus ihren Häusern gerissen hat. Und er hat nicht gesagt, dass das Antisemitismus war. Das hat er 2 Stunden später korrigiert, als es einen Aufschrei gab. Aber man sieht daran, wie sehr auch die sozialdemokratische Linke, das ist der Parti Socialist, inzwischen schon infiziert ist von einer solchen, wie soll man sagen, Indifferenz der Opfer. Also selbst die toten Juden haben nicht mehr das Recht, als getötete Juden als die Opfer des Antisemitismus bedacht zu werden, sondern es wird immer gleich in eine allgemeine antirassistische Soße aufgelöst.
Ich hatte ja eingangs Mathilde Panot erwähnt, die Sprecherin von La France Insoumise, die einen Tweet abgesetzt hat am 16. Juli, also dem Tag, an dem in Frankreich der Juden gedacht wurde, die 80 Jahre zuvor bei der Massenrazzia verhaftet und dann deportiert wurden. Was hat Madame Panot über Twitter losgelassen und was ist darauf gefolgt?
A, dass wir jetzt einen Staatspräsidenten haben, Emmanuel Macron, der sich arrangieren muss mit einer sehr starken rechtsradikalen Fraktion im Parlament. Diese rechtsradikale Fraktion wird angeführt von Marine Le Pen und sie ist nun die Tochter des berühmten Jean-Marie Le Pen, der eindeutig ein Antisemit war und auch das Vichy-Regime stets verherrlicht hat. Aber das ist ja nun nicht die Schuld von Emmanuel Macron, sondern das ist die Schuld, wenn Sie so wollen, des französischen Wählers, dass diese Leute jetzt im Parlament sitzen. Das ist das eine, was sie ihm vorgeworfen hat. Das andere, was sie geschrieben hat, ist, dass Macron bei einer Gedenkfeier gesagt hat, dass der Maréchal Pétain, also der mit dem deutschen Regime kollaboriert hat, dass der Maréchal Pétain im Ersten Weltkrieg ein Held war, der im Zweiten Weltkrieg zum Sinnbild der Abjektion, des Widerlichen wurde, des Widerwärtigen wurde, eben in Form der Kollaboration. Dass er daran erinnert hat, dass Pétain in Frankreich als Held gefeiert wurde und hat sie auch als Skandal gesehen und hat versucht, den Antisemitismusvorwurf auf diese Art und Weise an Macron zu richten, was in der Tat ein sehr geschmackloser Vorgang ist.
Völlig irre geleitet. Herr Ritte, wie reagieren denn französische Intellektuelle auf diese Vorgänge?
Ja, weniger erstaunlich ist, dass Bernard-Henri Lévy sich gleich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, es muss ein Ende haben mit der dummen Linken, also avec la gauche imbécile, und die Linke muss wieder langsam zur Besinnung kommen. Interessant ist allerdings auch, dass Michel Onfray, den man ja auch in Deutschland ein wenig kennt und der hier das Enfant terrible spielt, mit Positionen, die manchmal etwas verblüffen wegen ihrer populistischen Qualität, aber dass auch Michel Onfray sich jetzt zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, und hier sind wir in der dritten Welle des Antisemitismus, die Synagoge brennt, aber wir schauen fort. Und das ist eigentlich eine sehr starke Formulierung, die ihm natürlich von der France Insoumise vorgeworfen worden ist. Aber er hat recht. Es ist ein wirklich permanentes Wegschauen der extremen Linken, wenn es um antisemitische Attentate geht. Denn noch einmal, sie können kein antisemitisches Attentat hinnehmen, ohne gleich darauf zu verweisen, dass es auch viele andere Opfer in der Welt von Gewalt gibt. Das ist auch eine Auflösung der Einzigartigkeit dieses Menschheitsverbrechens, das der Holocaust war.
Über den Antisemitismus der französischen Linken und ihre Haltung zu Israel habe ich mit Jürgen Ritte in Paris gesprochen. Herr Ritte, danke dafür und guten Abend.
Auch Ihnen einen guten Abend nach Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Documenta 15 in Kassel haben bisher mehr als 410.000 Menschen besucht. Das teilten die Veranstalter heute zur Halbzeit der Ausstellung mit. Trotz geringerer Planungs- und Reisebereitschaft in der Corona-Pandemie seien damit annähernd die Zahlen der bislang besucherstärksten Ausgabe im Jahr 2017 erreicht worden. Jens Wellhöhner.
Ein Drittel aller Besucherinnen und Besucher kommt aus dem Ausland. Das sind ungefähr so viele wie 2017. Besonders starkes Interesse besteht auch bei Schülerinnen und Schülern. Den leichten Besucherrückgang von 8% gegenüber 2017 begründet die Documenta-Leitung mit den Folgen der Corona-Pandemie. Wegen des Antisemitismus-Skandals hatten viele Kritiker einen Einbruch bei den Besucherzahlen befürchtet. Der ist aber ausgeblieben.
Die Bundesregierung fördert in diesem Jahr 16 Orchester mit knapp 5 Millionen Euro. Im Rahmen des Förderprogramms Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland erhalten die Ensembles je bis zu 400.000 Euro, wie Kulturstaatsministerin Roth mitteilte. Zu den Geförderten zählen unter anderem die Dresdner Philharmonie, das Ensemble Resonanz, das Mahler Chamber Orchestra und das Jewish Chamber Orchestra. Mit dem Geld sollen sowohl unabhängige als auch öffentlich finanzierte Orchester darin unterstützt werden, innovative Arbeitsweisen zu entwickeln und Projekte der kulturellen Bildung und der Diversität zu realisieren. Es solle ein Beitrag zur Zukunftssicherung der traditionsreichen, vielfältigen und lebendigen Orchesterkultur in Deutschland geleistet werden, sagte Roth. Die in Berlin lebende kuwaitische Künstlerin Munira Al-Qadiri wird in diesem Jahr mit dem Preis der 15. Triennale Kleinplastik in Fellbach ausgezeichnet. Al-Qadiri beeindrucke mit ihren poetisch-kritischen Arbeiten, würdigte Kuratorin Elke aus dem Moore die Preisträgerin. Die Künstlerin arbeite mit verschiedenen Medien, komme aber immer wieder auf die Skulptur zurück. Bei der diesjährigen Triennale vom 4. Juni bis zum 3. Oktober stellt die 1983 geborene Künstlerin die drei Werke Holy Quarter, Spectrum und Orbit 4 aus. Die Arbeiten sind unter anderem aus ihren Recherchen über das historische und kulturelle Erbe des Perlenhandels in der Golfregion hervorgegangen. Die Fellbacher Triennale wurde 1980 als Forum zeitgenössischer Plastik ins Leben gerufen. Die Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist tot. Sie starb heute im Alter von 73 Jahren. Newton-Johns Ehemann gab ihren Tod auf ihrem offiziellen Facebook-Account bekannt. Demnach starb die britisch-australische Sängerin auf ihrer Ranch in Südkalifornien. Newton-John kämpfte seit 30 Jahren gegen ein Brustkrebsleiden und engagierte sich als Aktivistin gegen diese Krankheit. Ihren großen Durchbruch hatte sie im Jahr 1978, als sie an der Seite von John Travolta im Musical Grease auftrat. Mit ihrer Rolle als Sandy wurde sie zur Ikone. Die vierfache Grammy-Preisträgerin zählte zu den größten Stars der 1970er und frühen 80er Jahre.
Es ist nicht übertrieben, Rudi Gernreich zu den wegweisenden Modemachern des 20. Jahrhunderts zu zählen. Der 8. August war sein Geburtstag. Er jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Katharina Wilhelm schaut auf Rudi Gernreichs Leben und seine mutigen, klaren Entwürfe.
Rudi Gernreich war seiner Zeit weit voraus. Während in Deutschland aktuell wieder über oben ohne in Freibädern für Frauen diskutiert wird, zeigt ein Blick zurück in Gernreichs Kollektion aus dem Jahr 1962, dass das Thema für ihn damals schon brandaktuell war. Denn damals stellte er den Monokini vor, ein oben ohne Badeanzug.
Well, I believe that it is a definite trend that I have observed for a number of years in Europe.
Es ist ein Trend, den ich seit vielen Jahren in Europa beobachtet habe, an europäischen Stränden denken sich die Frauen nichts dabei, wenn sie ihre Bikini-Oberteile ausziehen, und ich denke, das wird auch den Rest der Welt erobern. So Gernreich damals im Interview. Das prüde, puritanische Amerika ist Anfang der 60er Jahre noch kaum bereit zu so viel Nacktheit. Für einen Aufschrei sorgt die Bikinihose mit den dünnen Trägern auch bei Kirchenvertretern und einigen Frauenverbänden. Modekritiker jedoch finden Gefallen an der modernen Mode Rudi Gernreichs. Die Presse findet sowieso Gefallen daran, vor allem international.
Was gibt es Neues an der Riviera? Es gibt etwas Neues, eine geradezu sensationelle Erfindung auf dem Gebiet des Badeanzugs. Dem Bikini folgt der Monokini, völlig logisch und doch aufsehenerregend. In Saint-Tropez wurde die neue Mode mit Begeisterung aufgenommen. Von den Damen und vor allem von den Herren.
Dass das Weltjournal aus Österreich einmal so über Rudi Gernreich berichtet, das war für ihn wohl nicht selbstverständlich. Der jüdische Künstler, der 1922 in Wien geboren wurde, floh 1938 im Alter von 16 Jahren zusammen mit seiner Mutter vor den Nazis in die USA. In Los Angeles fand er eine neue Heimat, auch künstlerisch. Seine Mode ist für die 60er Jahre radikal anders, gedacht für die Massen und nicht elitär, erklärt Modeexpertin Doris Raymond im Interview mit dem Smithsonian.
Rudi Gernreich war ein sehr wichtiger Teil des 60er Youthquake.
Rudi Gernreich war ein wichtiger Bestandteil der Jugendbewegung der 60er Jahre. Seine Bademode wollte Frauen nicht sexualisieren, sondern befreien. Was ich an seinen Stücken liebe, ist, dass er ein sozialer Revolutionär war. Er glaubte daran, dass in der Zukunft Männer und Frauen das Gleiche tragen werden. Er war für Gleichstellung gegen den Vietnamkrieg und seine Kleider reflektierten seine politischen Ansichten.
His clothing reflected his political opinions.
Zum Monokini gesellte sich später auch der No-Bra, der damals revolutionär ohne Bügel auskam. Ein Stückchen Stoff, das die Brust in keine modische Form pressen wollte. Heute findet man solche BHs überall. In den 60ern ist dies ein völlig neues Konzept. Auch seine anderen Entwürfe sind geradlinig minimalistisch. Mode, die sich nicht zu wichtig nimmt, da es eigentlich auch etwas Wichtigeres gibt, könnte man sagen. Eine seiner ersten Kollektionen nennt er »Ich habe fast vergessen, was ich heute anhabe«. Nicht nur ist Gernreich für Gleichstellung und Frieden, er setzt sich auch für die homosexuellen Bewegung ein, wie Doris Raymond erzählt.
Rudi Gernreich co-founded an organization.
Rudi Gernreich gründete die Mettischen Gesellschaft mit, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzte. Und das in den 60er Jahren, als die Homosexuellen noch so stark diskriminiert wurden. Ihm gebührt wirklich viel Dank für seinen Einsatz. 1951 kommt Gernreich selbst mit dem Gesetz in Konflikt. Er wird wegen homosexueller Kontakte verhaftet. Öffentlich geoutet hat sich der Modeschöpfer bis zu seinem Tod 1984 übrigens nie. Seine Orientierung sei doch viel zu offensichtlich, soll er mal dazu gesagt haben. Für seine Mode wird er dutzendfach ausgezeichnet. Eine hohe Ehre wird ihm posthum zuteil, als der damalige Bürgermeister von Los Angeles, Tom Bradley, 1985 den 13. August als Rudi-Gernreich-Tag ausruft, um an Gernreichs Verdienste zu erinnern. Der Monokini gilt heute übrigens als moderner Klassiker und kann noch immer erworben werden. Und in immer mehr deutschen Schwimmbädern wäre das Tragen heute auch erlaubt.
Aufmerksamkeit ist allen sicher, die den Monokini tragen. Es gibt ihn auch in abgewandelten Formen, aber Rudi Gernreichs Modell toppt doch alles. Die Geschichte des deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven beginnt 175 Jahre vor seiner Eröffnung im Jahr 2005. Denn Bremerhaven entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum größten Auswandererhafen Kontinentaleuropas. Mehr als 7 Millionen Menschen brachen von dort auf, um woanders ein Leben zu beginnen. Seit 2005 sind knapp 800.000 Deutsche ausgewandert und weit mehr Menschen suchen hierzulande dauerhafte Aufnahme. Für das Museum kann das nur bedeuten, die Perspektive zu erweitern. Simone Blaschka leitet das Museum Deutsches Auswandererhaus in Bremerhaven. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Sie haben Stationen in Ihrem Ausstellungsbereich aufgebaut, in denen die Besucher und Besucherinnen eingeladen werden, Fragen zu beantworten und sich aktiv auseinanderzusetzen mit der Geschichte und mit der Gegenwart der Auswanderung. Wie sprechen Sie die Leute an?
Ja, wir sprechen sie wirklich auch als Person an, indem wir sie fragen, was hat das alles mit ihnen zu tun, das, was wir hier in unserem Museum zeigen, also die Auswanderungsgeschichte, aber eben auch die Einwanderungsgeschichte nach Deutschland. Und diese Critical Thinking Stations, unsere Denkräume sozusagen, sind die Verknüpfung zwischen den Besuchern und der Ausstellung und bieten eine Möglichkeit, das Gesehene zu reflektieren, aber eben auch das, was man vielleicht jeden Tag in der Tagesschau sieht und hört, nochmal zu reflektieren.
Also wer sich in diese Station begibt, diese Critical Thinking Station, was tut der dann da? Ist das eine digitale Installation?
Das ist eine digitale Installation, die aber ganz eng in die Ausstellung integriert ist. Also es sind Touchscreens, aber es sind auch Lichtprojektoren, die interaktiv sind. Also da kann ich dann, es wird etwas an die Wand geworfen und dann kann ich das berühren und dann ist das sozusagen mein Antworten. Also es ist sehr auch für die Sinne etwas, auch wenn es ein sehr intellektuelles Thema ist. War es uns wichtig zu sagen, es muss auch was mit den Sinnen zu tun haben.
Wie viele Stationen gibt es denn im Ausstellungsbereich?
Es gibt insgesamt 5, die sich über das ganze Museum verteilen und Sie begleiten den Besucher und die Besucherin durch die Ausstellung und je nachdem, welches Thema der Ausstellungsraum zeigt, reagiert sozusagen diese Station darauf. Also vielleicht mal ein Beispiel, das Thema Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Das zeigen wir sowohl für die überseeischen Länder wie zum Beispiel USA oder Australien, aber eben auch dann für Deutschland, das Zusammenleben hier in diesem Land. Und dann stellen diese Stationen dazu den Besuchern reflektierende Fragen.
Welche Fragen wären das? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Also ganz am Anfang wird man vor allen Dingen erstmal gefragt, sind Sie dafür, dass man auswandern darf? Und da antworten die meisten mit Ja. Und dann wird man etwas später gefragt, sind Sie dafür, dass man einwandern darf? Und das bejahen dann schon sehr viel weniger. Also da sieht man dann schon, wie wichtig es ist zu zeigen, dass das zwei Seiten einer Medaille ist. Jeder, der auswandert, jede, die auswandert, wird irgendwann zur Einwanderin oder wird eben zum Einwanderer. Also das ist schon mal so ein Perspektivwechsel, der bewirkt schon mal etwas, der öffnet schon mal den Blick. Und natürlich haben wir auch das Thema postkoloniale Geschichtsdarstellung. Also wir waren bis schon lange erstaunt, dass diese Person Kolumbus doch von vielen unseren Besuchern und Besucherinnen immer noch so positiv als Entdecker wahrgenommen wird. Und deswegen haben wir auch ganz speziell in dem Ausstellungsraum, wo es um das Zusammenleben in den überseeischen Einwanderungsländern geht, die Frage danach gestellt, wie soll Christopher Kolumbus in deutschen Schulbüchern dargestellt werden? Als Entdecker oder als jemand, der für den Beginn des europäischen Kolonialismus steht beispielsweise? Und das ist zum Beispiel etwas, was sieht man, 40% sagen, das ist für uns ein Entdecker und weniger, also knapp weniger, 38 sagen, der steht für den Beginn des europäischen Kolonialismus. Also da sieht man, da können wir als Museum sagen, okay, das heißt, wir müssen darauf reagieren mit den Inhalten in unserer Ausstellung, mit unserem didaktischen Angebot, dass wir hier wirklich dann im klassischen Sinne ja noch mehr vermitteln und noch mehr aufklären.
Wie werten Sie, Frau Blaschka, denn die Antworten der Besucher aus?
Ja, das ist eine wirklich eigens für uns entwickelte innovative Museumstechnologie. Das ist für uns mit einer Software richtig hinterlegt. Und die Wissenschaft des Hauses hat die Möglichkeit, die Fragen werden ausgewertet von dem Programm automatisch. Aber wir können Querverbindungen herstellen. Die Besucher selbst sehen an einer riesigen Video-Wall die tagesaktuellen Antworten aller Besucher. Und wir können aber sozusagen dann schauen, welche Altersgruppe beantwortet welche Frage wie oder mit welchem Bildungsgrad wird was wie beantwortet. Und das ist etwas, was wir jetzt auch angefangen haben, dass wir dann in einem Jahr wirklich eine richtige Analyse vorlegen möchten, um zu schauen, sozusagen Migrationsforschung und dann das Publikum. Wie passt das zusammen? Genau, auf welchem Stand sind wir da? Das Wissen des Publikums.
Diese digitalen Installationen, diese Critical Thinking Stations, die gibt es jetzt seit einem Jahr. Haben Sie denn schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die ihre Sicht, ihre Haltung überdacht und dann auch ja, angepasst oder verändert haben?
Ja, haben wir tatsächlich. Am Ende des Ausstellungsrundgangs bieten wir einen sogenannten Deep Dive an. Da kann man schon während des Besuches sich überlegen, möchte ich nicht meine Meinung zu der einen oder anderen Frage doch nochmal überdenken? Ich habe ja jetzt das eine oder andere im Museum gesehen, was meine Meinung doch irgendwie zumindest in Frage gestellt hat. Und da können wir sehen, dass tatsächlich Besucher und Besucherinnen eine Antwort ändern. Und das werden wir aber genau wirklich jetzt dann in den nächsten Monaten analysieren.
Kann man sagen, dass sich das Konzept des Auswanderermuseums ändert oder ändern muss, weil heute die Migration nach Deutschland den Alltag doch ja, verändert und auf jeden Fall berührt?
Also auf jeden Fall war es sehr wichtig, dass wir letztes Jahr den Teil der Einwanderungsgeschichte, der ist jetzt inzwischen in dem Museum fast genauso groß wie der zur Auswanderungsgeschichte. Und das war schon mal sehr elementar, das war uns auch sehr wichtig. Und vor allen Dingen, dass wir die Perspektiven zeigen derjenigen, die hier nach Deutschland gekommen sind in den letzten 300 Jahren. Dass man da wirklich mal einen Überblick bekommt über diese Geschichte. Und das, was wir einfach merken, ist, dass diese Unterschiede, die es gibt in der Herangehensweise, also die jüngeren Menschen gehen wirklich viel unkomplizierter damit um. Und bei den Älteren entstehen viele Fragen. Und deswegen, wir haben halt ein sehr breites Publikum, möchten wir natürlich allen gerecht werden.
Simone Blaschka leitet das Museum Deutsches Auswandererhaus in Bremerhaven. Dort wird mithilfe von digitalen Denkräumen erprobt, wie man Menschen zum kritischen Mitdenken ermutigen kann. Und offenbar funktioniert das ziemlich gut. Ihnen, Frau Blaschka, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen auch. Danke.
Katja Oskams Buch Marzahn, Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin war ein sensationeller Erfolg und stand 2019 wochenlang auf der Bestsellerliste. Das, was man so allgemein hin Midlife Crisis nennt, hatte die Schriftstellerin und Dramaturgin bewegt, etwas ganz anderes zu versuchen. Sie absolvierte eine Ausbildung als Fußpflegerin und diese Arbeit bescherte ihr hinreißende Geschichten. Inzwischen hat sie aufgehört, Nägel zu feilen, aber den Ruf der schreibenden Fußpflegerin wird sie so schnell nicht los. Wie es sich damit so lebt, darüber hat sich Andrea Gerg mit Katja Oskamp unterhalten.
Katja Oskamp dürfte die bekannteste Fußpflegerin Deutschlands sein. Dabei sind ihre so humorvollen wie herzerwärmenden Geschichten aus dem Fußpflegestudio in Marzahn gar nicht, wie viele meinen, das Wunderwerk eines literaturbetriebsfernen Ausnahmetalents. Die 1970 in Leipzig geborene und in Berlin aufgewachsene Katja Oskamp schreibt seit rund 20 Jahren Bücher. Sie hat das Leipziger Literaturinstitut absolviert und war davor Dramaturgin am Volkstheater Rostock. Dann in den berüchtigten mittleren Jahren angelangt, als sie in einer Schreib- und Lebenskrise steckte, kam sie über eine Bekannte, die ein Kosmetikstudio in Marzahn eröffnet hat, zu ihrem Job.
Ich wollte unbedingt irgendwas Schreibfremdes machen, aber was? Ich hatte mal über eine Massage auch mal nach, also so irgendwie hat man, wie man so fantasiert, aber so richtig macht man das ja dann nicht. Und sie hat dann gesagt, kannst hier anfangen, mach die Ausbildung und stell dich hier ein. Und da habe ich dann einfach das gemacht.
6 Wochen hat die Ausbildung zur Fußpflegerin gedauert. Danach gab es quasi Training on the Job. Vom Frühjahr 2015 an hat Katja Oskamp 2 Tage in der Woche, immer mittwochs und donnerstags, Hornhäute geraspelt, Problemfüße gebadet oder Nägel gefeilt. Rund 19.000 Zehen hat sie massiert und in Form gebracht und sich dabei die Lebensgeschichten ihrer Kunden angehört.
Also erst konnte ich ja gar nichts schreiben. Ich hatte gar keine Motivation noch, mich da auszudrücken. Und dann habe ich ja aber diese Kunden kennengelernt und so kamen ja dann diese ersten Kundengeschichten zustande. Und das war besonders toll, dass ich eben nicht irgendwas geschrieben habe an den restlichen 5 Tagen der Woche, sondern über das, was ich an den anderen 2 Tagen erlebt habe.
Anders als bei den berühmten Reportagen im Günter-Wallraff-Stil hatte Katja Oskamp überhaupt nicht daran gedacht, ihren Krisenfluchtort womöglich literarisch verwerten zu können.
Und ich wollte ganz simpel einen sinnvollen Tag erleben. Mit irgendwas Schönem, Sinnvollem, Gutem, wo man irgendwie möglichst auch gleich mal ein Lob kriegt. Und da ist das dann eben so passiert.
Nachdem sie schon 2-3 Jahre Füße geknetet und Menschen zugehört hatte, fragte eine Redakteurin, ob sie nicht über ihre Erfahrungen schreiben wolle.
So, und dann habe ich eben mal so ein Kundenporträt verfasst, weil ich es selber so bemerkenswert fand, was die Leute mir so erzählt haben. Und ich kannte die ja dann aber auch schon lange, die kamen ja immer wieder. Also es war ja schon sozusagen gewachsenes Stammkundschaftsverhältnis. Und das ist ja was man sozusagen nicht mitkriegt, wenn man da nur mal reportermäßig kurz vorbeischaut oder mit so einem Effektivziel, ich gehe da jetzt hin, dann will ich möglichst irgendwas Authentisches hören und dann verschwinde ich wieder. Ich war da ja wirklich Teil dieser Welt.
Obwohl sie seit einem Jahr nicht mehr im Kosmetikstudio arbeitet, wird Katja Oskamp nach dem großen Erfolg ihres Buchs das Image der schreibenden Fußpflegerin wohl nicht mehr so schnell los. Bis heute gibt sie Lesungen und Interviews dazu und sie erzählt, dass viele Kunden zu ihr nach Marzahn gekommen seien, um mal bei der Autorin eine Fußpflege zu haben.
Auch Freundinnen, und die wollten das dann, haben das Buch und das sollte sozusagen Geschenk sein für die beste Freundin und das Buch plus eine Fußpflege bei mir. Und so, da haben alle möglichen Kombinationen gab es da. Es gab auch Leute, die wollten überhaupt keine Fußpflege haben, die haben nur so getan und wollten mir eigentlich ihr Leben erzählen, damit ich das dann auch aufschreibe.
Aber wer in ihre Bücher komme, das entscheide sie immer noch selbst, sagt Katja Oskamp mit ihrem herzlichen Lachen. Derzeit sitzt sie an einem neuen Roman und manchmal ist es wieder da. Dieses Gefühl der Einseitigkeit, das viele einsame Schreibtischtäter von handfesten und sozialeren Tätigkeiten in Gärten, Küchen oder eben Kosmetikstudios träumen lässt.
Also man darf es auch nicht romantisieren, ne? Wenn man es wirklich macht, also wie normale, sage ich jetzt mal, 40 Stunden die Woche und das, also das ganze Jahr und viele Jahre, Es ist einfach wahnsinnig anstrengend, auch solche Berufe. Also bei Fußpflegerin kann ich es jetzt sagen. Und der Traum ist, glaube ich, nur so lange irgendwie romantisch, wie man wechseln kann, ja, oder wie man das sich so ein bisschen aussuchen kann.
Das kann Katja Oskamp. Und wenn ihr neues Buch mal fertig ist, möchte sie vielleicht doch heimlich und unerkannt irgendwo in Berlin einen Tag die Woche fremde Füße pflegen.
Ich meine, das Tolle ist an solchen Berufen, dass man eben ja auch so sehr direkt mitgeteilt kriegt, ob man gut war. So gleich. Also wenn man jetzt schreibt, ja, man hat dann abends seine Seite voll, sich einen abgequält, sagt einem ja keiner, ob es gut oder schlecht war. Und das ist ja bei so einem Job total klasse, dass man echt immer sofort, also die meckern ja auch und beschweren sich, es gibt ja alles, wenn man es irgendwie falsch gemacht hat und wenn die nicht zufrieden sind. Und man muss sich so direkt, kriegt man seine Reaktion und muss sich verhalten. Und dann hat man aber, was auch besser ist wieder als beim Schreiben, man hat dann auch richtig Feierabend.
Ein schlagendes Argument. Andrea Gerg hat Katja Oskamp besucht und hier noch einmal der Titel des Buches, das den Anlass gab. Es heißt Marzahn, Mon Amour. Die Geschichten einer Fußpflegerin sind im Verlag Hansa Berlin erschienen. Lob und Kritik. Die Kulturseiten sind voll davon. Jeden Tag. Ulrike Timm schaut voraus auf den 9. August.
Es gärt auf der Welt. In Spanien werden Klimaanlagen gedrosselt. Deutschland knipst die Beleuchtung seiner Sehenswürdigkeiten aus und diskutiert über Schwimmbäder und Pools. Und Cosima Lutz liest für die Welt in einem Kochbuch von 1916. Findet prägnante Sätze. Der Abfall eines Haushalts von 10 Personen genügt, um ein Schwein zu mästen. Erster Gedanke, stimmt noch immer. Zweiter Gedanke, 10 Personen braucht man dafür heute wohl gar nicht mehr angesichts dessen, was heute mal eben weggeworfen wird, weil zu viel gekauft, im Kühlschrank vergessen, verdorben und so weiter und so weiter. Unter der Überschrift »So hast du in der Not« berichtet die Welt von der Arme-Leute-Küche von Brot aus Baumrinde zum Beispiel. Und während man gerade beginnt, das Ganze denn doch etwas daneben zu finden, weil man einen Kriegswinter vor über 100 Jahren, als viele hungern mussten, denn doch nicht innerlich vergleichen möchte mit einem reichen Land, das vor einem ziemlich problematischen Winter steht, stößt man auf aparte Infos, ebenfalls aufgetan im Uralt-Kochbuch. Heute kaum mehr vorstellbar waren einst auch Austern, Hummer und Krabben arme Leute essen, von Maikäfersuppe ganz zu schweigen. Die Kunst des Einmachens und des Fermentierens aber hat es der Weltautorin ganz besonders angetan. Hier zieht sie dann wieder Verbindung ins Hier und Jetzt und dieses Fazit. Letztlich geht es auch beim Konservieren um den alten Menschheitstraum, Zeit und Raum zu überwinden. Darum, Verfall und Zersetzung bis zu einem gewissen Grad zuzulassen, die drohende Katastrophe aber genau dann zu stoppen, bevor das Ganze kippt. Gekippt ist die Chose ganz sicher für Patricia Schlesinger, die jetzt doch auch ihren RBB-Intendantinnenposten niederlegte. Öffentlich, rechtlich, verdächtig, titelt die Süddeutsche Zeitung und mutmaßt, dass es bei einer anstehenden Schlammschlacht im Paragraphensalat um viel mehr gehen werde als Auto, Edelparkett und Wandbegrünung. Die Unschuldsvermutung gilt selbstverständlich auch hier. Aber so schnell ermittelt eine Staatsanwaltschaft nun mal nicht. Die Frankfurter Allgemeine zitiert den Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes Frank Überall, der Schlesingers Rücktritt begrüßt. Die mangelnde Transparenz sei von Schaden gewesen. Er habe es noch nie erlebt, dass die Vertretung der freien Mitarbeiter und der Personalrat des RBB nicht nur Kritik übt, sondern an die Öffentlichkeit gingen und dem Sinn nach formulierten, wir schämen uns. Die Welt kommentiert die begründete Vermutung, dass Schlesinger auch jetzt noch um eine Vertragsauflösung mit goldenem Handschlag, sprich Abfindung, verhandle, mit würdeloser geht es kaum. Patricia Schlesinger war mal eine angesehene Journalistin, Reporterin, später Moderatorin des TV-Politmagazins Panorama, in dem die Korrupten der Republik aufgescheucht wurden. Das ist 2 Jahrzehnte her. Zeit genug, offenbar zu vergessen, welche Werte einen früher einmal angetrieben haben. Kümmern wir uns noch um deutlich kleineres Geld, wie es den allermeisten von uns bestimmt entspricht. Die Taz ist sauer auf Finanzminister Lindner, weil er den Wunsch, das 9-Euro-Ticket irgendwie fortzusetzen, auf Twitter als Gratis-Mentalität geißelte. Zwar sei ein dauerhaft günstiges Ticket tatsächlich eine Herausforderung, aber, so die Taz, Vielleicht ist Christian Lindner vor lauter Telefonaten und Hochzeitstrubel entgangen, dass viele Menschen in Deutschland durch die Krise vor finanziellen Herausforderungen stehen. Deren größte Sorge ist nicht die schwarze Null im Bundeshaushalt, sondern sind die roten Zahlen auf dem Kontoauszug.
Ulrike Timm hat für uns die Feuilletons vom Dienstag gelesen. Und das war Fazit. Metziger Brinkmann, eine gute Nacht wünsche ich.